Ich hatte so den ersten Gedanken, Jesus Freaks sind das Leute mit Mut. Habt ihr Mut? Habt ihr genug Mut? Ja, das klingt ein bisschen. Gut. Ich weiß auch nicht, wann der erste Jesus Freaks urkundlich erwähnt wird. Oder wurde schon, ich weiß nicht. Ob wir schon in die Geschichtsbücher hineingekommen sind. Du gibst mir Mut, da möchte ich mit euch über einen Mann nachdenken, den könnte man ohne weiteres einen Jesus-Freak nennen, und zwar im Alten Testament. Ich weiß jetzt nicht, was euch da spontan an Namen vorschwebt. Wenn ich jetzt sage, wir reden über Simson, dann werden vielleicht die einen nicht viel mit ihm anfangen können. Dem anderen stehen vielleicht die Haare etwas zu Berge. Simson, das war ein Mann der Widersprüche. Ein Mann, dem hin und wieder die klaren Ziele fehlen. Alles gut. Ein Mann des Genusses. Ein Mann, der fürs Lustprinzip steht. Und manche, die finden ihn auch unter den Selbstmördern. Ich muss euch sagen, die Lebensgeschichte und die Geschichten von Simson, das sind Geschichten, die mich begeistern. Schon als Teenager fand ich die Geschichten von Simson einfach genial. Simson, der so ungestüm und ohne Rücksicht auf irgendwelche Umstände für Gott kämpfte. Sicher, es gibt auch die dunklen Seiten im Leben von Simson. Und manches ist für uns schwer verständlich. Manchmal habe ich so kleine Fallstudien betrieben. Wenn Leute in der Kinderstunde oder dann auch später, als ich Predigten hörte, über Simson predigten, dann kam irgendwann immer der Moment, da haben sie nach einem Ausweg gesucht. Fluchtweg war angesagt. Es wurde ausgeblendet, rumgeeiert. Machen wir heute nichts, geht mittendurch. Und ich möchte einige wichtige Momente über Simson auch mit euch zusammen unter einen ganz anderen Blickwinkel betrachten. Für die, die jetzt nicht so bibelbewandert sind, eine ganz kurze Bemerkung noch zu der Richterzeit in Israel, in der die Geschichte sich abspielt. Die Generation der Auswanderer aus Ägypten, die war am Aussterben. Es gab nicht mehr so viele Zeitzeugen. Josua, der Führer des Volkes Israel, war ebenfalls schon gestorben. Und es war eine besondere Situation, weder Gott noch Josua, die hatten einen Nachfolger eingesetzt. Es war nicht geschehen. Und Gott fängt an, jetzt einzelne Menschen zu berufen und hört genau zu, um sein Volk zu retten. Es ging bis auf eine kleine Ausnahme nicht mehr um die Landeinnahme. Es war so weit gekommen, dass es wieder um Rettung ging. Rettung von den Feinden Israels, die das Volk bedrängten. Die Israeliten waren nicht mehr die bestimmende Größe, sondern Israel wurde bedrängt, gedemütigt, ausgeplündert. Und es gab nur eine Ursache dafür, das war ihr Ungehorsam gegen Gott. Und Gott fängt an, jetzt wieder einzelne Leute zu rufen, in seinen Dienst zu stellen, um irgendwo die Grundlage zu legen, diese Entwicklung umzukehren. Leute, die Mut hatten, für Gott und für seine Ziele einzutreten, aufzustehen, zu kämpfen. Es gab die etwas weniger bekannten Richter, Otniel, Ehud, Shamgar, Abimelech, Tola, Jair. Und die bekannteren, Deborah, Gideon, Jephtha, Micha, und eben Simson. Wobei Simson vom Umfang die ausführlichste Berichterstattung hat. Jede Lebensgeschichte beginnt normalerweise mit der Geburt, mit der Zeugung. Bei Simson geht das noch ein Stück weiter vorher los. Ich lese mal kurz den Text an, Richter 13, Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Danider. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun nimm dich ja in Acht und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazireer Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal aufgefallen ist. Einige Mütter von wichtigen Leuten aus dem Alten Testament, die hatten alle Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Sarah, Rebekka, Rahel, die Frau von Manoach, Hannah, Elisabeth. Wir erfahren aus dieser Geschichte natürlich nur den Namen von Simsons Vater. Aber Gott erscheint seiner Frau. Und warum? Weil er es halt mit ihr bespricht, dass sie ein Kind kriegt. Ganz einfach. Und nicht nur das, sie erhält eine ganz konkrete Zusage für sich und für ihr Kind. Sie wird eingeweiht in die Pläne Gottes. Gott sagt zu ihr: Das Kind, das du bekommst, das wird ein Nazireer. Nazireer, das waren im Alten Testament die Spezialkräfte Gottes. Jeder erwachsene Mann, jede erwachsene Frau konnte so ein Nazireer-Gelübde ablegen. Das war öffentlich zu tun und das war ein Versprechen, besonders für Gott zu leben. Als äußeres Zeichen durften die Haare nicht abgeschnitten werden, kein Wein getrunken werden und überhaupt, was mit dem Weinstock zusammenhing, auch Traubensaft war out. Als Nazireer lebte man als Gottgeweihter, besonders heilig, besonders auf Gott ausgerichtet, besonders bereit, auch Gott zu dienen. Das hatte nichts mit Klosterdasein zu tun. Es hat aber was zu tun mit Nachfolger Gottes. Oder wenn wir es auf uns übertragen, mit Jesus Nachfolgern. Und im Grunde dürfen alle, die mit Jesus unterwegs sind, solche Nazireer sein. Nicht, weil wir ein Gelübde abgelegt haben, sondern weil der Geist Gottes in uns ist. Deswegen sind wir eine neue Schöpfung. Und deswegen sind wir inmitten dieser gottfeindlichen Umgebung seine Nachfolger. Und deswegen bauen wir hier sein Königreich. Menschen mit so einer besonderen Berufung, mit einer besonderen Würde, der Würde von Königskindern. Simson wird nun schon vor seiner Geburt zu einem so besonderen Mann erwählt. Und zwar nicht für eine bestimmte Zeit, für 3-4 Jahre, sondern auf Lebenszeit. Zunächst wird nur seine Mutter in diesen Plan eingeweiht. Ein besonderer Bote kommt zu ihr. Ein Engel. Der Engel des Herrn. Und sobald im Alten Testament irgendwo vom Engel des Herrn die Rede ist, da dürfen wir besondere Aufmerksamkeit haben. Da werden besondere Dinge angekündigt, bestätigt, in Gang gesetzt. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich Gott dort selbst offenbart und diese Beschreibung Engel des Herrn dafür genutzt wird. Und Gott sagt der werdenden Mutter, was er von ihr erwartet und was der Auftrag für ihr Kind einmal sein wird. Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und jetzt, nachdem Gott mit der Frau gesprochen hat, tritt der Mann in das Geschehen hinein und betet. Manoach betet und wünscht sich, dass Gott den Boten nochmal schickt. Und Gott hört auf die Stimme dieses Mannes. Der Engel des Herrn erscheint noch einmal. Und wieder geht es genauso ab wie am Anfang. Manoach betet, dass der Engel nochmal kommt. Was macht der Engel des Herrn? Er kommt zu der Frau. Und sie holt jetzt aber ihren Mann herzu. Und beide erfahren sie diese wunderbare Verheißung. Manoach klingt sich mit ein und betet. Und sie dürfen als Ehepaar gemeinsam mit Gott unterwegs sein. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Manahadan zwischen Zora und Eshtaol. Der Geist des Herrn fing ihn an zu treiben. Viele denken da so irgendwie an eine geistliche Fernsteuerung. Das ist irgendwie schief. Wir finden im Alten Testament immer wieder den Hinweis, dass der Geist Gottes anfängt, Menschen zu bewegen. Männer wie Frauen. Und das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist so wie eine Person hinten im Rucksack sitzt mit einem Joystick und die Leute durchs Leben schiebt. Es bedeutet aber, dass Menschen ihren Willen mit dem Willen Gottes zusammenbringen, mit dem Auftrag, den sie empfangen, dass das eine Einheit wird und dass der Geist Gottes Ziele und Inhalte und Abläufe vorgeben kann. Simson ist unterwegs im Auftrag Gottes. Über die Einzelheiten schweigt die Bibel zunächst. Außer, dass er Israel rettet. Simson, ein junger Mann mit einem besonderen Auftrag, beginnt, die Ziele Gottes für sich zu erfassen und umzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Simson folgt den Zielen Gottes und stellt sich als Werkzeug seines Geistes zur Verfügung. Er folgt nicht seinen eigenen Ideen, sondern er folgt Gottes Plan. Du gibst mir neuen Mut. Simson bekommt Mut, Mut von Gott. Simson ist trotzdem auch ein ganzer Mann. Manchmal auch ein etwas übermütiger Mann. Und es bleibt nicht aus. Es kommen auch Konflikte in sein Leben. Und Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Was geschieht? Simson ist hin und weg. Mit dieser Frau will ich mein Leben teilen. Das ist eigentlich ein Unding. Nicht, weil die hässlich war. Das nicht. Aber sie hatte eine ganz andere Ausrichtung. Wie soll das funktionieren? Simson, ein Mann, für Gott unterwegs und mit einer Frau zusammen, die weder seine Berufung noch seine Gottesbeziehung teilt. Die ihm eigentlich im Innersten feindlich gegenübersteht. Schöne Philisterinnen sind die großen Herausforderungen im Leben von Simson. Mit wem teilst du dein Leben? Oder mit wem möchtest du es mal teilen? Ob dein Freund, deine Freundin, dein Ehepartner eine lebendige Beziehung mit Gott haben, das ist total wichtig. Und es bleibt Thema Nummer 1. Es ist nicht gleichgültig, mit wem du intim bist. Die Entscheidung, mit welchem Partner du durchs Leben gehst, ist fundamental. Dabei geht es nicht um irgendwie eine Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft mit einem Zettel und Unterschrift, Stempel drauf. Es geht aber um die Lebensbeziehung mit Jesus. Und Simson blendet diese Entscheidung mit Gott oder in Bezug auf Gott komplett aus seinem Leben aus. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Das ist uns ein wichtiges Beispiel. Lebensentscheidungen können nicht vererbt werden und Lebensentscheidungen müssen zwar einmal grundsätzlich getroffen werden, aber sie dürfen immer und immer wieder mit Leben erfüllt werden. Der Start mit Jesus bedarf einer ständigen Erneuerung. Es reicht nicht, einmal auf Gottes Seite zu wechseln. Nachfolge ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffen darf. Dennoch lässt sich Simson zunächst noch von seinem himmlischen Auftrag leiten, von Gott. Auf der Anreise zur Brautwerbung kommt es zu einem Kampf mit den Junglöwen. Und Simson greift mit bloßen Händen diesen Löwen an und entscheidet den Kampf für sich. Er darf in einer besonderen, außergewöhnlichen Kraft wirken. Auf der Hochzeit wird die Begebenheit ein Teil eines Rätsels und es kommt durch den Verrat seiner jungen Frau zum Eklat. Simson wird ermächtigt durch den Geist Gottes und erschlägt kurzerhand 30 Philister. Zieht sie aus und mit ihrer Kleidung bezahlt er den Preis fürs Rätsel. Unsere Predigtreihe hier heißt, du gibst mir Mut. Es ist immer meine Entscheidung, mir Mut von Gott schenken zu lassen. Wenn uns jetzt auch vielleicht Geschichten aus dem Alten Testament etwas fremd anmuten. Und in dieser Situation, in der Simson den Verrat durch seine junge Frau erfährt, hätte er eigentlich die Chance gehabt, umzudenken, einzulenken, sich neu auf Gott auszurichten. Aber davon ist Simson an dieser Stelle noch weit weg. Er verschwindet. Er hält Abstand. Nach einer gewissen Zeit kommt sie ihn wieder an. Ach, ich könnte ja meine Frau besuchen. Und es geschah nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, da suchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböckchen auf und er sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer hineingehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Und der Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie nur noch hast. Da habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll dir an ihrer Stelle gehören. Da sagt Simson zu ihnen, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Das Beziehungskarussell fängt sich an zu drehen. Aus seiner Frau wird seine erste Lebensabschnittsgefährtin, die inzwischen weitergereicht wurde. Nimmst halt die jüngere Schwester, der Vorschlag der Familie. Simson dreht frei. Bei ihm brennen die Sicherungen durch. Er zieht los, fängt 300 Fixe, bindet sie paarweise an den Schwänzen zusammen, steckt dort eine Fackel hinein und lässt sie in die reife Ernte der Philister hinein. Die ganze Ernte der Philister geht in Flammen auf. Sogar Weinberge brennen an und Olivenhaine. Wer hat das getan? Fragen die Philister. Es kam bald heraus, es war Simson, der Schwiegersohn des Timniters. Das ist die Rache dafür, dass er ihm seine Frau weggenommen und sie seinem Brautführer gegeben hat. Da zogen die Philister nach Timna und verbrannten die Frau und ihren Vater. Wenn er das so macht, sagte Simson, werde ich erst aufhören, wenn ich mich an euch gerecht habe. Diese Geschichte, das ist ein ganz wichtiger Moment im Leben von Simson. Hier schlägt seine Motivation um. Es ist nicht mehr der Geist Gottes, der ihn treibt. Er nutzt die Kraft, die er von Gott hat, für seine persönliche Rache. Zweifellos ist der Schaden an den Feinden Gottes beträchtlich. Aber es war nicht mehr der Auftrag Gottes. Und es wird ab hier immer deutlicher. Es geht im Leben von Simson um eine Frage. Leitet ihn der Geist Gottes? Oder leiden ihn seine eigenen Lustgedanken, seine eigenen Ziele? Oberflächlich gesehen hat Simson einen Riesenerfolg, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Mit 300 Füchsen hat er die Ernte der Philister ausgeräuchert und am Ende noch 1000 Leute niedergestreckt. Doch was treibt ihn an? Und wir wollen uns fragen, sind wir geistgeleitet oder lassen wir uns vom Lustprinzip leiten? Das ist für uns eine ziemlich wichtige Frage. Um das nicht einseitig zu sehen, Lustprinzip oder lustgeleitet beschränkt sich nicht auf sexuelle Bedürfnisse. Es geht einfach um mehr. Und in unserer Zeit sind Fragen nach dem Lustprinzip oft unerwünscht. Aber wir müssen es deutlich sagen, nicht alles, was geistlich aussieht, ist aus dem Geist Gottes. Weil Gott genau mein Herz kennt, meine Einstellung, meine Motivation, woher ich meine Antriebe habe. Unter Lustprinzip fällt alles, was nicht aus Gottes Zielen kommt. Und die sind in unserer Umgebung fest installiert. Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Karriere, Stolz, Ich-Sucht, sexuelle Freizügigkeit, neuerdings auch Vielschichtigkeit. Wir können als Christen damit infiltriert werden. Simson hatte Mut und er hatte in diesem Mut kompletten Einsatz für sein Volk gezeigt. Aber die wirklichen Motive waren inzwischen ganz leise und still ausgetauscht worden. Und ich will uns fragen, was motiviert uns? Darf mich Gott einsetzen, wie er es möchte? Oder setzen sich meine Wünsche vor Gottes Geist? Das passiert nicht mit einem großen Krach. Das passiert aber schleichend. Was ist, wenn meine Meinung nicht im Vordergrund steht? Dürfen mir meine Mitchristen was sagen? Mich notfalls korrigieren und hinterfragen? Bin ich bereit, im Reich Gottes mitzuarbeiten, wenn ich gebraucht werde? Oder nur, wenn mir es passt? Und ich mache ja schon so viel. Es wird endlich Zeit, dass mir das mal jemand sagt und mich anerkennt. Dieses Geist- und Lustprinzip, das steht in einem Wettkampf. Werden Menschen ins Zentrum gepusht oder steht Jesus dort? Welche Ziele werden als erstrebenswert gefördert? Welchen geistlichen Prinzipien sind angesagt? Geht zum Wohlstandschristentum, Selbstfindung, Bedarfschristentum, so wie ich das möchte, Personenkult. Das sind alles Dinge, die sich manchmal ganz leise und still zwischen mir und Gottes Geist schieben. Ich will mich aber daran orientieren, wie Jesus war. Er war es, der seinen Leuten die Füße gewaschen hat. Lest die Geschichte ruhig mal nächste Woche. Ist Karwoche. Oder bewegen uns die Dinge wie seine Jünger? Die hatten andere Probleme zu bewältigen. Da war die Frage, wer ist der Größte unter uns? Simson kommt jedenfalls immer mehr an diesen selbstbestimmten Ort, Gott zu dienen, wie er sich das denkt. Und die Kraft, die ihm zur Verfügung steht, möchte er nur noch dafür einsetzen, sich selbst in Szene zu setzen. Oder die Situationen, die schwierig werden, weil er sich selbst was eingebrockt hat, mit dieser Kraft zu klären. Es geschieht ein einschneidendes Erlebnis. Die Philister fallen wieder in Juda ein. Und Jetzt kommen die Leute aus Juda und fragen die Philister, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Die sagen ganz klipp und klar, wir wollen Simson haben. Wir haben eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Und jetzt kippt die Stimmung im Volk und 3000 Leute aus Juda ziehen los und wollen Simson gefangen nehmen. Steht in Richter Kapitel 15. Simson macht einen Deal mit ihnen. Ihr könnt mich fesseln und ausliefern, aber tut mir weiter keine Gewalt an. Und als die eigenen Landsleute ihn an die Philister ausliefern, greift Gott nochmal richtig ein. Es steht da im Vers 14, da kam der Geist Jahwes über ihn. Er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären sie von Feuer versenkte Flachsfäden. Die Fesseln fielen von seinen Händen. Simson ist an dieser Stelle wieder auf Gott gestellt. Du gibst mir Mut. Und stellt euch die Situation vor. Hinten der Felsen. Vorn 3000 Leute, die ihn gefangen nehmen wollen. Und er kann mit dem, was Gott ihm schenkt, diesen Sieg erringen. Und Simson hatte hier an dieser Stelle in seinem Leben nochmal ganz neu die Chance, sein ganzes Leben neu auf Gott hin auszurichten. Eben weil er den Verrat seiner eigenen Landsleute erfährt. Wie sie mit den Philistern gemeinsame Sache machen. Simson lässt sich ganz neu auf Gott ein. Er lässt sich von Gottes Geist anleiten und das tun, was Gott möchte. Dazu gehört ungeheure Menge Mut. Und das hat er nicht von sich. Das schenkt ihm Gott. In dieser Felsspalte verlässt sich Simson ganz auf Gott. Du gibst mir Mut. So ist Gott. So oft auch Simson in seinem Leben seine eigenen Ziele verwirklicht hat, ihnen nachgelaufen ist. Gottes ausgestreckte Hand ist nie weg. Simson, ich lass dich nicht los. Und indem Simson mit seinem Willen eins wird, mit dem, was der Geist Gottes ihm aufträgt, wird das Volk Israel gerettet. Das ist das, was Gott möchte. Und Gott rettet auch Simson. Am Ende dieses Kampfes ist er fast am Verdursten. Und Gott bereitet ihm dort mitten in dieser felsigen Gegend eine neue Quelle. Simson kommt sicherlich bei vielen Auslegern nicht gut weg. Aber mir ist die Geschichte mit Simson deswegen so wertvoll, weil sie einfach unser Leben beschreibt. Wie oft läuft es bei uns ähnlich ab? Das sind einerseits ganz klare Entscheidungen für Gott. Und trotzdem mache ich meine eigenen Ausflüge weit weg von Gottes Zielen. Und Gott kommt mit Simson zum Ziel. Er kommt mit ihm dorthin, wo er ihn hinhaben möchte. Nicht mit Zwang, sondern indem er ihn immer wieder einlädt. Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Und selbst in solchen Situationen, die wir nicht verstehen können, da ist Simson in Gaza, verknickt sich mit einer Hure. Die Philister sperren die Stadt ab. Was macht Simson? Der steht um Mitternacht auf, reißt die Riegel und den Rahmen aus der Mauer, nimmt die Tore und trägt sie auf den nächsten Berg. Viele Grüße an den Bürgermeister von Gaza kannst du wieder abholen. Das sieht irgendwie cool aus. Gaza ohne Stadttore. Weggetragen von dem Mann, den man eigentlich einfangen wollte. Simson ist wieder auf dem Weg, das zu tun, was ihn antreibt. So sehr uns Gott die Arme ausstreckt, wir schaffen in unserem Leben Situationen, die Gott uns eigentlich ersparen möchte. Es ist unser Eigenwille, der uns in solche Schieflagen bringt. Und Simson kommt Stück für Stück an einen absoluten Tiefpunkt. Wieder lernt er eine Frau kennen. Und dort bei Delilah verrät er seine Berufung, verrät er das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er verrät alles. Und irgendwie ist er nicht nur am Tiefpunkt, er ist weit weg von Gott. Und er denkt, er kann dem Lustprinzip weiter folgen. Doch durch sein Selbstverwirklichungsleben, durch seinen Selbstverwirklichungstrip, verliert Simson alles. Seine Kraft, seine Freiheit, am Ende sein Augenlicht. Er fährt sein Leben total an die Wand. In diesem Spiel, das er mit Delilah macht, kommt es dazu, dass er ihr das verrät. Und als sie ihm die Haare abgeschnitten hat, da ruft sie in der Nacht Simson die Philister. Und Simson fuhr aus dem Schlaf hoch und dachte, ich werde auch diesmal davonkommen wie bisher und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass Yahweh nicht mehr mit ihm war. Da packten ihn die Philister, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn nach Gaza ins Gefängnis. Dort legten sie ihn Doppelfesseln aus Bronze an und zwangen ihn, die Mühle zu drehen. Aber sein Haar begann wieder langsam zu wachsen. Im Straflager bei den Philistern kommt Simson zum Umdenken. Und Simson lässt sich dort ganz neu auf Gott ein. Simson lässt zu, dass Gott ihn dort verändert. Das steht jetzt hier nicht im Text. Es steht nur ganz schlicht hier, sein Haar begann wieder langsam zu wachsen. Das ist doch normal bei einem normalen Menschen, dass die Haare wachsen. Davon lebt eine ganze Branche von Friseuren. Aber um diesen Text zu verstehen, müssen wir uns hineinbegeben. Dass Simson lange Haare hatte, die nicht geschoren wurden, das war ja Teil seiner Berufung. Und durch seinen Ungehorsam hatte er das ja verloren. Dieser Satz beschreibt den Prozess. Simson öffnet sich wieder Gott. Simson lässt sich ganz neu auf Gottes Auftrag ein. Er bekommt wieder Mut, Lebensmut, Mut, um für Gott zu kämpfen. Und er wächst über sich hinaus. Er bekommt Mut, sein ganzes Leben Gott hinzulegen. Simson gibt sich eigentlich selbst auf, um Gott ganz zu folgen. Da rief Simson zum Herrn und sagte, Herr, denke doch an mich und stärke mich nur noch dieses eine Mal. Simson findet hinein in den Willen Gottes. Und dort, wo sie ihn hingebracht hatten, in dieses Riesenversammlungszentrum, in dieses Kongresszentrum, dort stellt er sich zwischen die tragenden Säulen und unter diesem Gebet drückt er die Säulen auseinander und das ganze Gebäude stürzt ein. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er an seinem Leben getötet hatte. Es ist sicherlich das besondere tragische Moment im Leben von Simson, dass er erst kurz vor seinem Tod sich ohne Wenn und Aber ganz auf Gott verlässt und sich allein ihm zur Verfügung stellt. Das war ja eigentlich sein Auftrag fürs Leben. Ich will euch Ältere und vor allen Dingen euch Jüngere Mut machen. Ich will euch einladen. Wählt die Ausrichtung auf Gottes Ziele. Wählt, wirklich Nachfolge von Jesus. Das wird mit Rückschlägen zusammenhängen. Da werden auch Schritte manchmal wie Stolperschritte erscheinen. Gott gibt aber neuen Mut. Im Neuen Testament wird das ähnlich beschrieben. Ich lese euch nur zum Abschluss noch ganz kurz einen Text aus Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Jesus gibt jeden Tag Mut für ganze Nachfolge. Wir dürfen uns entscheiden, ob wir dem Lustprinzip folgen oder dem Geist Gottes. Das sind die großen Entscheidungen in unserem Leben, aber auch die ganz kleinen alltäglichen, jeden Tag neu. Wir wollen uns mit Mut beschenken lassen von Gott, Entscheidungen für seine Ziele zu treffen. Das wünsche ich euch. Amen.